Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kendra Zwiefka. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge bei Krebs als zweite Chance. Wie du weißt, habe ich hier jede Woche ganz wundervolle Menschen sitzen. Es sitzen mir Betroffene hier, Angehörige, Ärzte, Vereine und eigentlich alle Menschen, die in irgendeiner Art und Weise rund um das Thema mit Krebs zu tun haben. Heute habe ich mir einen ganz wundervollen Gast wieder eingeladen. Es ist die liebe Tanja. Und die liebe Tanja hat schon vorab so viel Werbung gemacht. Und liebe Tanja, ich habe es dir schon vorhinein gesagt, aber ich wollte es jetzt auch nochmal hier und offiziell sagen, dass es auch jeder hört, dass es auch ausgestrahlt wird. Ich finde es so schön, dass du so viel Werbung machst für den Podcast, eben auch für unsere gemeinsame Folge. Und es rührt mich wirklich sehr. Also auch deine Worte, die du dazu nutzt, die Stories, die du dazu aufnimmst. Und das ist so, so schön. Und ja, es ist ja auch so, dass der Podcast natürlich auch nur wachsen kann, desto mehr Menschen er ausgespielt wird. Also er wächst dadurch, dass man eben auch das Ding abonniert, ihn überall teilt, mit der Welt natürlich auch. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass du das getan hast, liebe Tanja. Bevor du jetzt hier gleich zu mir ins Interview kommst, möchte ich dich natürlich auch gerne ein bisschen vorstellen. Und zwar bist du 40 Jahre alt, hattest 2021 die Diagnose Brustkrebs, kommst aus einem super interessanten Bereich, wo wir heute auch viel bestimmt drüber sprechen, nämlich du bist selber PTA. Und das ist natürlich Wahnsinn, was du da schon für ein Fachwissen vorher hattest, vor der Brustkrebsdiagnose und vor allem auch, was du nutzen konntest während der Diagnose und auch nach der Diagnose. Und du hast ja auch einen eigenen Account, damit du dieses Wissen eben auch mit anderen Menschen teilen kannst. Und dieser Account heißt unter anderem Brustkrebsheldin. Finde ich auch ein total schöner Name, weil wir sind ja eigentlich alle Heldinnen unseres Lebens. Und liebe Tanja, jetzt begrüße ich dich ganz herzlich. So schön, dass du heute da bist, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um eben auch über deine zweite Chance, Krebs als zweite Chance, zu sprechen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, liebe Kendra, für die Einladung. Ich bin total gerührt und fühle mich total geehrt, hier zu sein.
Schön, tausend Dank. Liebe Tanja, du kennst den Podcast also schon länger, ist es richtig?
Ja, genau. Also ich verfolge das sehr gerne. Denn meine ureigene Mission, mein Herzensprojekt ist tatsächlich, dass keine Frau sich alleine fühlt mit der Diagnose. Und alles, was in diese Mission mit einspielt, zieht mich halt an. Und deshalb habe ich auch deinen Podcast gefunden und verfolge den halt wirklich.
Wie schön. Liebe Tanja, lass uns ein bisschen zurückgehen. Es ist ja schon ein paar Jahre her, deine Diagnose. Wir waren mitten in Corona, wenn ich mir diese Zahl hier so anschaue. Vielleicht war aber auch schon Corona fast zu Ende. Ich blicke da schon manchmal gar nicht mehr selber durch, weil ich das einfach nur zack streichen möchte und da gar nicht mehr drüber reden möchte, über diese ganzen komischen Maßnahmen, die wir da alle hatten. Aber erzähl doch mal ein bisschen, wie war das denn damals? Hast du in irgendeiner Weise was gemerkt oder war es eher so, dass du in einem sehr hohen Stresspensum gelebt hast aufgrund von Corona, dass sehr, sehr viele zum Beispiel auch in die Apotheke gekommen sind? Wie war das?
Ja, genau. Also das war da zu der Zeit gerade der zweite große Lockdown vorbei war im November. Krass. 2020. Es war natürlich in der Apotheke mega stressig. Wir von der Apotheke haben auch den Freifahrtschein für jedes Lockdown bekommen. Wir durften zu jeder Zeit raus, weil wir in die Apotheke mussten, arbeiten mussten. Und ja, eben natürlich unter den Umständen. Und am Anfang, auch wir hatten Angst, was wird denn jetzt sein in der Apotheke? Ja. Hatten ja auch noch nicht einmal Masken, hatten dann ganz liebe Kunden, die uns dann selbst genähte Masken gebracht haben und so.
Oh, wie schön.
Und ja, in dieser ganzen stressigen Zeit, das fing dann gerade an, dass man sich wegen Weihnachten so besinnen konnte und Weihnachten war gerade vorbei und ich war zu Hause und saß dann auf der Couch und habe gedacht, was ist das denn? Also ich habe da wirklich was gespürt. Und dann habe ich dahin gefühlt Und irgendwie war das aber noch nicht so greifbar. Und ich habe mich aber nicht beirren lassen. Ich habe gefühlt und gefühlt. Dann habe ich tatsächlich was gefühlt. Dann habe ich diesen Knoten in der Brust gefühlt. Das war am 28. Dezember 2022. Und naja, pflichtbewusst, wie ich bin, bin ich dann erstmal noch arbeiten gegangen. Hab gedacht, ja, ich habe jetzt keine Zeit, machen wir alles im neuen Jahr. Und ja, bin erstmal arbeiten gegangen. Und die Angst wurde aber tatsächlich immer diese Ungewissheit, was sich so, ja, also ich wurde immer unruhiger tatsächlich. Und es war dann so, Silvester mochte ich dann gar nicht mehr feiern, sondern lag wirklich frühzeitig im Bett und habe nur gebetet, dass ich da heile irgendwie rauskomme. Und dann, war der erste Montag im neuen Jahr, also der erste Tag auch, wo man wieder zum Arzt gehen konnte, der 4.1. Das heißt, ich habe richtig lange in dieser Perspektive warten müssen tatsächlich. Und dann bin ich halt zum Arzt gegangen. Er hat das Ultraschallbild gemacht, wo man dann Blutgefäße gesehen hat. Also das Ding, das sah schon nach boshaft aus.
Also war es sofort auf dem Ultraschallbild auch zu erkennen?
Ja, genau. Auch wenn mein Arzt super lieb war und gesagt hat, wir wissen noch von nichts, wir machen erstmal eine Standesbiopsie, machen Sie sich keine Sorgen, egal was das ist, wir kriegen das hin. Das fand ich auch super gut von meinem Arzt. Ja, und dann stand halt die Standesbiopsie an.
Wie lange hat das dann nochmal gedauert? Also von dem, als du den Termin hattest zum Ultraschall bis zur Stanze?
Ja, das hat auch nochmal etwa eine Woche gedauert mit der Stanze. Und dann nochmal eine Woche bis zum Ergebnis, also bis zur Ergebnisverkündung.
Ich finde das immer so eine sehr, sehr lange Zeit auch. Ich weiß nicht, ob du meine Geschichte erkennst, aber ich bin ja auch irgendwie, habe ich so gefühlt, die einzige fast auf der Welt oder auf der Erde, die eigentlich sofort das Ergebnis hatte. Also auch direkt bei der Mammographie. Ich kam von der Mammographie raus und die Ärztin hat mich ins Untersuchungszimmer gebeten und sie hat sofort zu mir gesagt, es ist ein bösartiger Tumor, der ist sehr schnell wachsend, wir müssen sofort reagieren. Und ich musste überhaupt gar nicht auf das Ergebnis warten von der Stammesbiopsie, weil es sofort da war dann eben auch. Ne? Das ist irgendwie, denke ich mir immer so, ich glaube, ich bin hier so ein Alien oder so.
Eigentlich hast du Glück. Also ich meine, bei mir, bei der Stammesbiopsie hat man auch einen 4D-Ultraschall gemacht und ich habe das Ding auch schon als solches erkannt. Ich habe wirklich gesehen, das Ganze hat Blutgefäße, das Ganze ist invasiv. Ich bin vom Fach, ich weiß sofort, das ist Krebs und das ist bösartig.
Du hast ja auch noch mal ein ganz anderes Wissen, ne? Also dann als die meisten Menschen dann eben, die nicht aus dem medizinischen Bereich kommen. Und der Arzt hat mir das zwar auch gezeigt und ich habe gedacht, oh, okay, gut. Ja, oh, das ist schön, aber ich wusste da ja gar nichts mit anzufangen.
Ja, klar. Ja, aber andererseits ist es natürlich auch fatal, wenn man zu viel weiß. Ja. Ich habe mich mit vielen Krankenschwestern auch unterhalten, auch selbst betroffene Krankenschwestern. Und wenn man zu viel weiß, ist das auch fatal. Also die Sorgen, die man danach hat, die sind auch katastrophal und naja, es ist nicht unbedingt Vorteil.
Absolut nicht. Also das höre ich auch immer wieder mit den Menschen, mit denen ich spreche oder mit denen ich auch Interviews habe, dass es wirklich gar nicht so leicht ist, wenn man wirklich auch ganz viel mit solchen Menschen zu tun hat, wenn eben auch viele natürlich zu euch in die Apotheke gekommen sind, wahrscheinlich auch ihre Medikamente dort abgeholt haben, du es auch gesehen hast, dass sie eben gezeichnet sind vom Krebs, von der Chemotherapie auch in irgendeiner Art und Weise. Und das macht natürlich auch viel mit einem.
Wobei ich natürlich auch ein ganz, ganz tolles Positivbeispiel damals schon hatte. Eine Lungenkrebspatientin, die sogar zweimal daran erkrankt war. Und die war so positiv drauf, ich habe sie wirklich dafür bewundert und sie hat gesagt, naja, ich muss das Leben nutzen, was ich habe. Ich muss mit dem arbeiten, was ich habe. Hat sie so etwas Weises gesagt, das ist es auch.
Ja, das ist es auch. Also man sollte wirklich jeden Tag genießen, als sei es dein letzter, auch wenn man dann oftmals dann von belächelt wird. Aber eigentlich weiß man das erst, wenn man dann eben eine Diagnose auch im Raum steht. Dann vorher macht man sich ja gar keine Gedanken über solche Themen dann vor allem.
Ja, da hast du recht, absolut, ja.
Liebe Tanja, wie ging es dann weiter?
Genau, also für mich war von vornherein klar, das Ding muss raus. Dann habe ich mich letztendlich auch deshalb zuerst operieren lassen. Genau. Dann im Anschluss war das wirklich eine sehr beunruhigende Sache. Also jeder normale Arzt hatte mir dann im Krankenhaus gesagt, ja, das ist alles super, es ist alles gut, Sie brauchen keine Chemo zu machen, weil das war immer erstmal meine größte Angst und so. Und auch da hatte ich so meine Horrorvorstellung im Kopf, die sich in Wahrheit nochmal ganz anders gestalten. Lasst euch da bitte alle nicht verrückt machen. Das kann man alles gut schaffen. Genau. Und dann hatte sich hinterher ergeben doch eine Chemo, weil ich zwei Lymphknotenmetastasen hatte.
Bist du dann erst brusterhaltend operiert?
Genau.
Danach wurde dann eben, nachdem dann das Tumorboard sich besprochen hat und der Tumor dann eben diagnostiziert worden ist, haben dann eben die Ärzte dazu entschieden, okay, es sind jetzt Lymphknoten da, also es sind Metastasen eben auch schon da. Nicht Metastasen, sondern Lymphknoten sind betroffen, so, Entschuldigung. Und somit haben sie sich dann entschieden, dann auch die Chemotherapie zu machen.
Genau.
Okay. Wie war das für dich? Also du hast gerade gesagt, dass du ja sehr starke Angst vor der Chemotherapie hattest, aber jetzt im Nachgang ja auch direkt gesagt hast, es ist jetzt gar nicht, oder man muss sich gar nicht so viele Ängste machen. Wie war die Chemotherapie für dich selber?
Genau, also ich hatte ja wirklich erstmal sehr große Bedenken und hatte mir deshalb auch einen zweiten Onkologen gesucht, bei dem ich dann letztendlich hinterher die Therapie ambulant gemacht habe. Und ja, wie gesagt, am Anfang hatte ich eben Horrorvorstellungen. Man sieht das immer nur, die Leute, denen es schlecht geht, und Horrorvorstellungen verbreiten sich halt einfach viel besser als die positiven. Und dann.
Komisch, oder?
Naja, die menschliche Psyche. Das ist halt spannender zu erzählen, als wenn alles glatt geht. Und es war dann tatsächlich so, dass ich dann da erstmal ziemlich hilflos reingegangen bin in die Chemo. Man hat mit mir erstmal die ECs gemacht, also die doch schon etwas heftigeren Chemotherapien, 4 Stück, und hatte aber super Onkologen, die mir dann wirklich Anweisungen gegeben haben, was ich an Medikamenten einnehme. Ich habe das alles befolgt. Und habe dann aber gleichzeitig auch mein Mindset gestärkt. Und das hat dann wohl einen entscheidenden Unterschied gemacht.
Ja. Ja. Warst du vorher auch schon auf dieser Ebene, dass du eben sehr viel für dich selber auch getan hast? Weil du hast gerade darüber gesprochen, dass du eben auch dein Mindset geändert hast. Wie war das?
Nein, letztendlich nicht. Also das war dann schon so, dass ich mich so sehr für die Arbeit und für alles verbogen habe, also regelrecht entartet. Daher sehe ich auch den Ursprung des Krebs. Bin dann aber eben auf die Idee gekommen, ich muss jetzt mein Leben dringend ändern. Ich hatte ja auch gerade meine Heilpraktiker-Ausbildung fertig gemacht, leider ohne Prüfung, aber im Grunde genommen geht es ja darum, auch sich da ganzheitlich zu heilen. Und mit all diesen Dingen bin ich vorgegangen. Ich habe meine Ernährung umgestellt, drastisch ohne Zucker, besondere Mikronährstoffe wie Omega-3-Fettsäuren zu mir genommen. Und also die kann ich jetzt auch unbedenklich hier erwähnen. Das andere muss man immer individuell anpassen, aber die machen keine der Therapien kaputt. Deshalb erwähne ich nur die.
Sehr gut.
genau. Also ich habe es wirklich zu dem Zeitpunkt extrem erforscht, akribisch erforscht, mich mit anderen Ärzten noch zusammengesetzt, Ernährungsmediziner und so, halt einfach aus meiner Expertise hin und nicht über die normalen Onkologen, die wussten das nämlich leider auch nicht. Die haben gesagt, essen Sie, was Sie wollen, Hauptsache Sie essen etwas. Das war deren Ernährungsberatung. Hinsichtlich Mindset hatte ich dann eine Psycho-Onkologin. Genau, wir haben dann einige Übungen gemacht. Für die erste Hilfe der Seele war es ausreichend, aber für alles andere bin ich dann selber dann tiefer gegangen. Also ich hatte ja Zeit, habe mich krank schreiben lassen und bin dann wirklich sehr tief gegangen. Habe auch Coachings mitgemacht, dass ich dann einfach ein anderes Verständnis für mich selber, für meine Selbstfürsorge auch entdeckt habe.
Wow. Also du hast dich dann ja eigentlich mal gerade so wenn ich das so sagen darf, um 180 Grad gedreht, richtig?
Ich formuliere es sogar so, es hört sich ziemlich drastisch an, aber der krebskranke Teil in mir ist tatsächlich gestorben. Und es ist eine neue Tanja entstanden tatsächlich, eine, die zum Beispiel auch andere Farben mag als früher, also Kleidungsfarben, auch ja einen ganz anderen Geschmack. Die neue Tanja, die traut sich in Podcast, gar kein Problem. Die alte Tanja hätte sich das nie getraut. Die hätte dich nicht mal angesprochen oder so. Und es ist halt ein ganz anderes Leben. Und das ist auch gut so. Also es ist ja auch ein besseres Leben, dadurch, dass ich jetzt früher hatte ich mir immer Angst und Sorgen gemacht, was wäre, wenn und so. Und jetzt sage ich mir, ja, was kann ich denn schon verlieren? Ich kann nur gewinnen, also gehe ich da rein in die Sache.
Richtig. Wow, total schön. Also hast du super tolle Psycho-Onkologin an deiner Seite gehabt, die dich da auch so ein bisschen an dieses Thema herangeführt hat dann. Und das eben ist ja auch so wichtig. Das ist ja auch das, was ich immer versuche zu vermitteln, dann eben auch. Klar, wenn eine Diagnose da ist, dann bricht erstmal alles zusammen. Keine Frage, das kennt jeder von uns, das kennt jeder, der eben durch eine Krebstherapie durchgegangen ist, der selber auch eine Krebsdiagnose hatte. Nur wenn man sich vorher schon so viele Gedanken macht und wenn man sich vorher schon ausmacht, was kann alles passieren, dann sind wir einfach so gepolt, das Gehirn ist so gepolt, das wird dann auch danach alles passieren. Und deswegen ist es immer wichtig, dass man sich überhaupt gar keine Gedanken macht um jegliche Therapiemöglichkeiten. Klar kann man sich vorbereiten, also überhaupt gar keine Frage, da bin ich auch ein großer Freund von. Aber mein Onkologe hat mir damals auch einen Tipp gegeben, hat immer gesagt, tut mir einen Gefallen, lesen Sie nicht dieses ganze Zeugs. Lassen Sie das mal lieber weg.
Ja, genau. Also ich habe das auch so gehandhabt, obwohl ich eben vom Fach bin.
Du bist ja auch vom Fach, aber das ist dann ja nochmal was anderes.
Genau, habe ich die ganzen Nebenwirkungen einfach nicht durchgelesen. Wir sind dann halt wirklich, der Onkologe und ich, durchgegangen auf die wichtigsten Dinge, wo ich wirklich drauf achten muss, wo ich Bescheid sagen muss. Und ich habe von vornherein gesagt, alles andere möchte ich einfach nicht wissen. Und dazu habe ich auch einen sehr guten Tipp für diejenigen, die jetzt die Chemotherapie machen müssen. Bitte seht das Ganze nicht als ein Gift an, was euch umbringt. Seht es als eine Reinigung an. Also ich habe mir wirklich vor jeder Chemotherapie vorgestellt, beziehungsweise ich habe auch direkt meine Zellen in Gedanken angesprochen, dass alle guten Zellen wissen, dass sie sich regenerieren, dass sie wieder heilen und gesund werden und dass sie alle schlechten Zellen sozusagen abstoßen, damit sie jetzt mit der Chemo weggespült werden. Das war mein Bild. Und wenn ihr das so euch vorstellt und nicht als das Gift, was in euch reintropft, dann ist das was ganz anderes schon. Dann stößt der Körper das nicht ab, der geht nicht in den Widerstand, sondern er lässt sich drauf ein und ihr fördert die Selbstheilung.
Sehr schön. Ich habe mir auch immer so ein Bild vorgestellt. Ich habe ja auch ganz eng mit meiner Seelenwegbegleitung zusammengearbeitet. Ich habe mir das immer so vorgestellt, dass es immer so eine Art, ja, wie soll ich das sagen, so eine Art Feuerwerk ist. Und zu jeder Chemotherapie geht wieder ein Feuerwerk los, aber es ist auch immer ein Stück dann auch zur Heilung dann auch, ne? Oder ich habe auch viele Online-Summits mir angeguckt und bei dem einen hatte der Speaker auch erzählt, stell dir einfach vor, das sind diese Krebszellen, die sind wie so ein großes Piranha-Becken. Die fressen einfach deine ganzen Krebszellen dann auf. Ich so, oh, das ist eine gute Vorstellung. Okay, gut. Und das ist eben, wenn man sich das so bildlich macht, dann ist es halt auch so was Wundervolles. Und du hast ja auch was ganz Wichtiges gesagt. Das habe ich mir auch mal wieder vorgestellt, wenn ich in jede Chemotherapie reingegangen bin, dass nur die bösen Zellen eben angegriffen werden und dass aber die guten Zellen, dass sie eben auch so bleiben, wie sie sind, dann vor allem auch, ne? Und die Gedanken, die formen uns ja und es ist so, so wichtig, dass man dann auch genau das ausspricht, was man dann eben auch gerne hätte und wo der Fokus vor allem auch drauf liegt. Dann ist das eben auch nochmal, dann hat man auch nochmal ein ganz anderes Bewusstsein, wenn man dann eben mit so einem Mindset, so wie du es ja auch sagst, dann vor allem auch in die Chemotherapie reingeht dann, ne? Also ein ganz, ganz wertvoller Impuls, den du jetzt auch nach draußen gibst. Ganz wertvoll. Dankeschön dafür.
Ja, gerne.
Wie ging es dann weiter? Du hattest dann wie viele Chemotherapien?
Vier von den ECs und das Paclitaxel, das hatte ich dann 16.
Musstest du danach dann auch noch bestrahlt werden?
Ja, kam das auch.
Und dann ging es wahrscheinlich auch, war das ein hormonbedingter Brustkrebs?
Genau, also dann die übliche Therapie mit Spritze und Tabletten.
Genau. Wie ging es dir damit, als du dann eben direkt mal in die Wechseljahre geschossen wurdest?
Fühlte sich das im ersten Moment besonders dramatisch an und angstbelastend, weil ich dann gerade zu dem Moment, also ich war gerade mit der Chemo fertig, habe ich meinen Freund, meinen jetzigen Lebensgefährten kennengelernt.
Okay.
Genau, der hat mich dann
Auch.
ohne Haare und naja, in der Bestrahlungszeit, da erinnert man sich ja dann auch noch mal körperlich an bestimmten Stellen. Und ja, und dann eben ja plötzlich diese Antihormontherapie, wo das dann auch unheimlich an diesen Attraktivitätswerten zehrt. Er ist super gut drauf und ich habe gesagt, ich muss ja irgendwie hier durch und überleben, also mache ich das jetzt alles und er muss damit klarkommen und nicht ich. Aber ich glaube, so weitestgehend meistern wir das ganz gut.
Sehr, sehr schön. Wie geht's dir denn unter der Antihormontherapie? Also hast du auch so bestimmte Nebenwirkungen, was man immer wieder hört? Du musst wahrscheinlich Tamoxifen nehmen und Solarex.
So hat es erst angefangen, 4 Jahre lang. Und durch die Tamoxifen hatte ich dann immer wieder Gelenkschmerzen. Das wäre sehr unschön. Da hat halt am besten wirklich ja, Mindset-Arbeit tatsächlich geholfen und Bewegung. Das kann ich auch nur empfehlen. Also an manchen Tagen ist man dann einfach nur ja, eh nah am Wasser gebaut durch diese Antihormongeschichten. Und dann eben noch die Schmerzen dabei und da sich wieder aufzufangen, das erfordert schon viel geistige Arbeit. Und jetzt mittlerweile bin ich hingewechselt zu Letrozol und Enantone, einfach damit man auch wirklich, falls Metastasen da sind, alles erwischt. Ja, damit komme ich letztendlich besser zurecht, muss ich sagen. Auch wenn ich jetzt monatlich mich spritzen lassen muss und eigentlich eine Spritzenphobikerin bin. Also ich habe da echt Angst vor
Okay.
Spritzen gehabt.
Und dann jede
Jetzt
Woche schön Blut abnehmen. Also da verliert man, glaube ich, die Ängste.
spätestens jetzt, wo wir das mal eben so zwischen der Arbeit mal machen. Eine Arzthelferin, die mir da die Spritze gibt, da gehe ich eben mal hin, spritze und arbeite dann weiter. Also vorbei, die Ängste.
Ich finde das immer so interessant. Also ich höre das auch öfters und ich habe ja auch 2019 4 Jahre lang oder fast 3 Jahre lang habe ich Letrozol genommen und ich hatte gar keine Enantiole. Und deswegen finde ich das immer finde ich das immer so interessant, weil auch ganz viele Frauen, mit denen ich spreche, die eben auch einen hormonabhängigen Brustkrebs hatten, die haben dann auch Medikamente immer genommen. Und ich hatte immer nur ein Medikament und ich habe immer gedacht, okay, gut, ich muss ja schon wissen, was sie hier machen, dann eben auch. Aber kannst du noch mal so für die Menschen, ich habe dich jetzt ja hier gerade vom Fach, deswegen frage ich dich auch gerne, das noch mal erklären, wo ist jetzt der Unterschied zwischen Tamoxifen und Soladex und Letrozol und Enantiole?
Genau, also Letrozol ist ein Aromatasehemmer, heißt das in der Fachsprache, hat dann einen
Genau.
ganz anderen Ansatz. Also die Aromatase ist ein bestimmtes Enzym, ein Stoff, der eben für bestimmte Vorgänge im Körper zuständig ist. Und das Tamoxifen ist halt für die Östrogenrezeptoren. Also man hat bestimmte Andockstellen, die werden durch das Tamoxifen geblockt. Und die Letrozol gehen dann in diesen Hormonstoffwechsel eigentlich, um das jetzt für den reinen Laien zu erklären. Zoladex und das Enantone, das sind Mittel, die tatsächlich im ganzen Körpersystem die Hormonsteuerung angreifen. Und zwar ist das eben ein Blocker, der im Gehirn die Steuerung für die Hormone aushebelt.
Also ist es letztendlich aber ähnlich. Also das eine Medikament, das Soladex, nimmt man nur mit Tamoxifen und das andere Medikament, die Enantone, nimmt man nur mit Letrozol.
Unbedingt. Also das Zoladex wird in dem Fall off-label benutzt. Das heißt, eigentlich hat es dafür nicht unbedingt die Zulassung zugelassen. Es ist hauptsächlich eben bei Endometriose, also dieser Erkrankung, wo man so starke Regelbeschwerden hat, Regelblutungsbeschwerden. Genau. Das wird dann eben off-label benutzt, also nicht unbedingt, wie das in der Beschreibung angegeben ist, damit die Frauen eben sicherer einen stabilen, niedrigen Hormonspiegel haben. Das ist jetzt bei Tamoxifen natürlich besonders entscheidend, weil da ja nur die Östrogenrezeptoren eben blockiert werden.
Ich fand das immer so verwunderlich, als ich in der Reha-Klinik war und als ich dann angefangen habe mit dem Letrozol. Der ganze Raum ist aufgestanden, als der Arzt fragte, und wer nimmt Tamoxifen? Und alle so, hier, alle Jüngeren, alle, wirklich alle. Und eine saß da noch, eine Omi und ich. Und dann wurde gefragt, wer nimmt Letrozol? Und ich so, ja. Und er so, Also ich habe das bis heute nicht verstanden, warum, aber okay, gut.
Ja, also die Leitlinien besagen eben, dass vor der Menopause, also vor den eigentlichen Wechseljahren, man eigentlich eher mit dem Tamoxifen behandelt
Genau.
werden sollte, weil das nicht so krass ins Hormonsystem eingreift, in Hinsicht auch auf, wenn die Frau wieder schwanger werden möchte oder so. Das Letrozol gibt man dann den jüngeren Frauen lieber, um Metastasen zu vermeiden, weil auch die davon kleiner werden sollen.
Fachsprache gesprochen, hast du mir da jetzt mal sehr geholfen. Das wusste ich nämlich bis dato gar nicht. Und ich finde es natürlich auch super interessant, gerade für die Zuhörer, weil man ist jetzt ja nicht allein. Also jetzt höre ich es mittlerweile immer mehr. Vorher war ich eher so ein Einzelgänger mit Letrozol. Desto mehr Interviews ich führe, desto mehr Gespräche ich führe, desto mehr kommt immer Letrozol auch zum Vorschein dann. Oder eben dieser Wechsel dann auch von Tamoxifen zu Letrozol. Und das ist natürlich auch immer super wichtig, dass man das Ganze versteht, warum ist das denn so dann auch, ne? Und deswegen habe ich das jetzt auch verstanden. Ich glaube, dass wahrscheinlich auch oftmals das gerade mit so einer Absicherung zu tun hatte, dadurch, dass meine Mutter an Brustkrebs gestorben ist, meine Tante an Brustkrebs. Und dass es eben auch erst so aussah, als ob der Wächter Lymphknoten befallen war, dass sie dann einfach nur mal das komplette Safe-Programm gesetzt haben und dass sie sich dafür dazu dann entschieden haben. Ja, und es ist ja auch immer so eine Win-Win-Situation natürlich auch für alle dann, ne, die das
Ja, auf
Ganze
jeden Fall.
natürlich auch hören und das mitnehmen können dann auch. Ja, super schön. Dann war es so, dass du dann wahrscheinlich erst mal ein halbes Jahr dann durch die Therapien gegangen bist, also durch die Chemotherapien dann eben auch. 16 Chemos ist ja auch ganz schön viel dann eben, also zumindest erst die 4 ECs und die 16 Chemotherapien. Wie war das denn für dich? Hat es dein Körper ganz gut mitgemacht? Bist du gut durchgekommen?
Naja, also wie man das sieht, niemand kommt ganz unbeschadet durch.
Nee.
Das ist die andere Lüge, aber es muss nicht unbedingt brutal sein, wie man das in diesen Horrorversionen hört. Denn ich habe mich da wirklich super aufgestellt. Wie gesagt, ich habe ganz viel selber an meinem Mindset gearbeitet. Ich habe mich auf meinen Crosstrainer gestellt und wenn es nur die 10 Minuten waren, ich bin spazieren gegangen und wenn es mir ganz schlecht gegangen ist, habe ich mich halt auch ausgeruht und sonst wirklich immer irgendwie spazieren gegangen. Und wenn ich wirklich unsicher war, ich kippe alleine um oder so, bin ich sogar im Supermarkt an den Einkaufswagen gestützt, durch die Gegend gelaufen, einfach weil ich wollte mich bewegen, ich musste mich bewegen, das hatte mir auch gut getan. Genau, und ich hatte halt 2 schlechte Tage, immer meine Hundstage, so habe ich sie getauft. Und bin aber ansonsten wirklich sehr, sehr gut dadurch gekommen. Also die Onkologen haben auch gestaunt. Vor allen Dingen hatte ich nicht diese Missempfindungen in den Händen und in den Füßen. Zum Beispiel auch auf meine Mikronährstoffe zuzuführen ist. Also wenn man das klug macht in Absprache mit dem Onkologen, kann man da auch echt was erreichen. Aber bitte nur immer so und
Ja,
nicht
ganz wichtig.
eigenmächtig.
Magst du mal erzählen, also du empfiehlst ja hier jetzt Omega-3, aber was du eben noch genommen hast, also in Absprache mit deinem Gynäkologen, hast du das auch vorher schon verwendet oder eben erst, als du wusstest, dass du eben die Brustkrebsdiagnose hast?
Also mit dem Omega-3, das habe ich ja recherchiert und das habe ich erst so verstärkt seit der Brustkrebsdiagnose genommen.
Okay.
Und das Gute ist, das funktioniert halt sowohl bei OP, Chemotherapie und Bestrahlung sehr gut. Sollte jedoch nicht einfach in den Therapien andere Mittel nehmen. Beispiel kann ein bestimmtes Antioxidans die Wirkung von der Chemotherapie oder von der Bestrahlung aushebeln.
Ja, das ist so.
Genau. Was noch sicher ist, ist halt das Selen. Selen, sollte man sich natürlich auch erstmal mit den Onkologen absprechen, wie hoch man das dosiert. Aber da gibt es auch wirklich Studien, die dann besagen, dass man da gut mitarbeiten. Wie gesagt, immer nach Absprache mit dem Arzt.
Ja, ist so. Und nimmst du das jetzt auch noch, also das Omega-3 und das Selen, oder hast du das jetzt nochmal erweitert?
Ich habe
Gerade
das
wegen
jetzt,
Osteoporose zum Beispiel auch.
ja genau, ich habe erweitert, eben unbedingt. Außerhalb dieser Therapien kann man problemlos und sollte man auch das Vitamin D nehmen, K2 und auf Calcium achten. Wobei das kann man weitestgehend über die Ernährung machen mit dem Calcium, wenn man jetzt kein Veganer ist. Genau, dadurch habe ich das erweitert, das Selen halt runtergeschraubt auf die Menge, die man eben für die normale Gesundheit, für die Schilddrüsengesundheit und für den normalen Zellschutz benötigt. Und Omega-3 ist halt mein ständiger Begleiter.
Ich finde es total interessant, weil auch ich habe damals auch Nahrungsergänzung genommen und mein Arzt, ich habe auch mit meinem Arzt gesprochen. Ich kam ja damals aus dem Network-Bereich und habe somit dann auch tagtäglich dann auch Omega-3 genommen und eben Obst, Gemüse, Beeren. Er hat auch zu mir gesagt, das kannst du sehr, sehr gerne weiternehmen. Ich habe dann aber nochmal mit einer Ernährungswissenschaftlerin dann eben auch gesprochen und sie sagt dann, wir machen das jetzt so, du nutzt es 2 Tage vor der Chemotherapie, setzt du es ab und 2 Tage nach der Chemotherapie kannst du es wieder beginnen. Und da bin ich super mitgefahren. Ich hatte kaum Nebenwirkungen und ich hatte auch nicht diese ganzen Probleme mit den Händen, mit den Füßen dann eben so. Gott sei Dank keine Fatigue und nichts. Und bin mir auch sehr, sehr sicher, dass es ganz viel eben vor allem auch mit dem Thema Mindset zu tun hat, aber auch, wie gehst du überhaupt in eine Chemotherapie rein? Wie ist der Körper aufgestellt? Wie bist du vorher? Was hast du vorher dann eben auch gemacht? Wie körperlich fit warst du vorher dann eben auch? Und dadurch, dass ich fast 6 Tage die Woche Sport gemacht habe, war ich topfit. Und dementsprechend habe ich eben auch die passende Nahrungsergänzungsmittel genommen und hatte somit dann eben auch in keinster Weise, in irgendeiner Art und Weise Probleme. Und deswegen finde ich das total wichtig, dass du eben auch jetzt das ansprichst mit dem Omega-3 und dass man eben danach, wenn man durch diese Therapie durch ist, dass man das dann eben auch steigern kann mit Vitamin D, mit Selen, dann zum Beispiel, was man auch schon vorher verwenden kann, also Omega-3 und Selen, dass man dann eben auch schon mal geschützt ist, dass die Zellen geschützt sind dann eben auch. Und dass man auch ganz, ganz viel durch die Ernährung zum Beispiel auch machen kann. Wie hast du da die Ernährung umgestellt? Also was hast du genau gemacht?
Ich habe zunächst einmal, das war ja dann schon, als ich im Dezember den Knoten gespürt habe, bin ich auf Ketogen gegangen, weil ich mir gesagt habe, ich möchte jetzt komplett vom Zuckerstoffwechsel wegkommen. Also ich meine, ich hatte auch einen überstressten, cortisolbelasteten Körper. Bestimmt hatte ich da auch eine gewisse Insulinresistenz. Also die letzten Blutwerte sahen auch in der Richtung nicht so toll aus, muss man sagen. Und da habe ich dann eben erstmal streng ketogen gelebt bis zur Chemo. Dann habe ich natürlich ein paar wertvolle Kohlenhydrate eingeführt, eben etwas, was nicht so schnell im Körper anflutet, viel Vollkornprodukte, solche Sachen. Und eben Gemüse ohne Ende. Also seit der Chemo gibt es bei mir Gemüsepartys und ich habe
Cool.
wirklich auch an meinen ganz schlechten Tagen saß ich dann vor meinem Herd, saß da wirklich mit dem Stuhl und habe dann mein Gemüse gerührt, nur dass ich dann Gemüse bekommen habe. Und ja, das hat mir gut getan. Und durch diese Ernährung habe ich auch nicht irgendwie vom Cortison aus zugenommen und hatte auch super Blutwerte dann hinterher. Also in der Reha haben die gesagt, sie haben wirklich Blutwerte wie ein gesunder Mensch halt auch.
Ja, sehr, sehr gut. Und auch so wertvoll dann eben auch, was man auch präventiv natürlich dann auch alles dafür tun kann, um ja gut durch diese Zeit vor allem auch durchzukommen dann auch, ne? Du bist jetzt seit wann aus der Therapie raus?
Also die Haupttherapien habe ich ja 2021
Hm?
gemacht, nehme aber immer noch das Letrozol, was ich noch 1,5 Jahre so nehmen werde. Die Antihormontherapie, also wir switchen dann wieder auf Tamoxifen, wird wahrscheinlich bis 2031 laufen.
Wow, ist es jetzt so hoch, ist es jetzt so hochgesetzt worden auf 10 Jahre?
Bei mir schon. Also ich wundere mich auch, dass andere eben so kurz nur therapiert werden müssen. Bei mir sagen sie alle, bitte nehmen Sie das so lange. Also ich habe das wirklich vielen Onkologen vorgezeigt und die sagten, in meinem Fall ist es einfach sicherer.
Weil der KI-Wert so hoch war.
Wirklich nicht. Also ich denke, das Hauptproblem ist halt einfach, dass ich so jung das bekommen habe und dass sie sich das halt so einfach nicht erklären können. Und mein Ziel, das ich den Onkologen auch gesagt habe, ist, ich würde gerne schon über 80 werden und helfen Sie mir damit, machen Sie die Therapie so, dass ich das auch schaffe.
Wenn du es gut verträgst, dann warum nicht, ne? dann ist man dann ja auch auf der sicheren, also dann ist man ja auch, ist doof gesagt, aber ich meine, dann fühlt man sich ja eben auch vielleicht in irgendeiner Art und Weise sicherer dann eben auch, wenn man das Letrozol jetzt auch noch weiter nimmt und wenn du es verträgst, dann, ich habe es auch damals immer genommen, wie so eine, ja, das war halt so, ob ich jetzt irgendwie eine andere Tablette genommen habe oder ich habe jetzt Letrozol genommen, also ich hatte gar keine Probleme, ich hatte in keinster Weise Probleme dann eben auch, ne, und das ist eben auch das Wichtigste dadurch dann auch, ne? Tanja, wann hast du angefangen, darüber zu sprechen? War das eigentlich auch schon von Beginn der Diagnose an, dass du das Ganze öffentlich gemacht hast, oder kam das erst so Stück für Stück oder nach und nach, wo du dann eben dich mit anderen ausgetauscht hast?
Nicht. Also ich habe darüber zwar ganz offen auf der Arbeit gesprochen. Ich habe das dort jedem gesagt. Ich habe auch jedem erklärt, wie gerade mein Zustand ist, was ich für Nebenwirkungen habe, alle Fragen beantwortet. Aber in der Öffentlichkeit wollte ich eigentlich nicht stehen. Die Sache war dann halt die, wir hatten ja dann noch leider Corona, keine Selbsthilfegruppen, die so wirklich aktiv offen waren und so. Reha-Sport war ja auch nur eingeschränkt möglich mit Maske und so und dann auch in Kleinstgruppen. Und deshalb, ich fühlte mich ziemlich alleine, bin dann tatsächlich auch zwischendurch in ein richtig, richtig tiefes Loch gefallen und habe mich da erstmal alleine wieder rauskämpfen müssen. Und deshalb so richtig in die Öffentlichkeit bin ich erst jetzt dieses Jahr gegangen als Brustkrebsheldin. Davor habe ich erstmal, nachdem ich aus dem Loch kam, so mein Leben genießen wollen, tatsächlich. Einfach nur leben.
Richtig, das ist auch wichtig, also definitiv. Und wie hast du, also warum hast du dich entschieden, das Ganze jetzt öffentlich zu machen? Kam dann doch, oder hast du gemerkt, da ist so viel Hilfestellung gefragt dann eben auch und du könntest eben an diesen Punkten anknüpfen, gerade schon was das Medizinische angeht oder eben auch ja, was die Mindset-Arbeit angeht?
Ganz genau, das war es nämlich. Also es war so, dass ich dann ein Jahr nach der ganzen Diagnose und den Therapien in diesem tiefen Loch war. Und dann auf einmal gab es nämlich keine Psychoonkologin mehr für mich. Dann war nichts mehr zu machen. Ich habe keinen Psychotherapeuten gefunden, ich habe keinen Psychiater gefunden, ich habe keine Psychoonkologin für mich gefunden. Da ist seitdem nichts mehr zu machen. Und dann habe ich festgestellt, da ist an sich so ein großer Bedarf. Und als ich dann endlich für mich eben gemerkt habe, was tut wirklich gut, womit kann ich mir gut helfen und was sind auch gute Tipps, die bei anderen gut ankommen, da
Total.
habe ich gedacht, das muss raus. Also ich kann das nicht einfach für mich behalten. In der Apotheke, das Publikum ist einfach zu klein und viele Menschen sollen davon profitieren. Das ist so wichtig. Und ich sag mir, keine Frau soll mit Brustkrebs alleine sein. Also das ist so meine Mission, die ich mir auf die Flagge schreibe. Das ist mir so wichtig. Denn ja, das zehrt an den Kräften. Und nicht nur, wenn die Diagnose da ist. Da gibt es mittlerweile ja schon wunderbare Angebote, dass man sofort aufgefangen wird, psychoonkologisch, sondern vor allen Dingen die Frauen, die dann hinterher im Alltag sind, die dann im Alltag ihre Probleme haben, wieder auf der Arbeit sind und diese Nebenwirkungen haben oder so und Einschränkungen merken, dass bestimmte Dinge einfach nicht gehen und ja, dann am Verzweifeln sind. Aber das bringt uns nicht weiter, das bringt unsere Gesellschaft nicht weiter. Deshalb gehe ich nach draußen und ja, biete Hilfestellung an, biete kostenlose Gespräche an und möchte auch, dass jeder die nutzt. Also ich möchte nicht, dass irgendeine Frau leiden muss, nur weil sie die Diagnose Brustkrebs einmal erhalten.
Wie schön. Also du machst das Ganze dann eben auch ehrenamtlich, wenn man das so sieht. Und du sagst dann eben, wenn es jetzt in irgendeiner Art und Weise jetzt jemand Hilfestellung benötigt, also eben auch eine Frau, die eben jetzt gerade die Diagnose bekommen hat oder eben auch im Nachgang, dass sie sich dann bei dir melden kann. Ist das richtig?
Sowohl als auch. Also ich biete natürlich auch ein umfangreiches Coaching an, was ich mir dann natürlich bezahlen lassen möchte, bin aber immer ehrenamtlich das offene Ohr. Also für ein Gespräch im ganz normalen Rahmen, so wie wir beide uns jetzt unterhalten oder natürlich eine Frau, die Hilfestellung haben möchte, bin ich jederzeit da und habe ich auch schon viele Gespräche geführt. Das ja. Muss aber fairerweise auch sagen, natürlich habe ich auch ein Coaching-Angebot. Wenn eine Dame sagt, sie braucht wirklich das voll
Das.
Wohlfühlpaket fürs Mindset, dann bin ich da.
Schön, total schön. Und das machst du neben deiner Arbeit.
Ja, das mache ich neben meiner Arbeit.
Toll. Wird das gut angenommen?
Ja, auf jeden Fall. Also da konnte ich schon einigen Frauen helfen und das tut auch einfach so gut. Also diese Gespräche sind, ja, da kommen richtig schöne Dinge dabei rum und das fühlt sich so gut an, wenn die Frauen, die dann wirklich aus Kummer heraus zu mir kommen, dann auf einmal wieder lachen können, wir gemeinsam lachen. Das ist echt total schön.
Ja, das ist so super, super wertvoll. Dann vielen Dank, dass du das für die Frauen tust, dann eben auch für die anderen Menschen. Mit welchen Fragen kommen sie denn so zu dir? Also wo würdest du sagen, ist der größte Bedarf? Was ist heutzutage eben ja zu wenig vor allem auch gibt? Du hast es eben schon so ein bisschen angerissen, aber noch nicht so explizit, welche Themen sie so haben.
Naja, das sind eben sehr viele Ängste, sei es von der einfachen Angst vor einer Arztuntersuchung, bis hin wirklich zu Panikattacken tatsächlich. Also manche Fragestellungen sind einfach super belastend und dir ist es auch total individuell. Bei der einen ist es so, dass die genetische Testung super belastend ist und andere sieht das aber ganz entspannt und sagt, ich möchte wissen, wo ich stehe. Oder eben so fragen, ja, was mache ich denn? Wie gehe ich jetzt vor? Und ja, also die unterschiedlichsten Ängste tatsächlich. Und Panikattacken können ja auch zum Selbstläufer werden. Das, ja, eben sie spontan irgendwann wieder hervorkommen, dass gewisse Dinge uns triggern, einfach weil ja, Krebs ist eigentlich überall, irgendjemand ist immer wieder davon betroffen und dann kommen die eigenen Ängste einfach wieder hoch. Und da bin ich dann auch da, da bin ich das offene Ohr, die Anlaufstelle.
Wie schön. Ja, sehr, sehr schön. Liebe Tanja, gibt es noch etwas, was du gerne mit der Community und mit uns teilen möchtest, was dir noch auf dem Herzen liegt?
Ja, wie gesagt, also ich bin hier, ich stehe dafür, dass keine Frau alleine sein muss mit ihren Ängsten und Sorgen und Depressionen und was auch immer. Bitte lasst es nicht zu, dass euch der Krebs irgendwie beeinträchtigt in eurem Leben, sondern öffnet euch, redet und nutzt die Chancen, die ihr habt. Wirklich. Denn das Leben ist einfach nur schön und wir müssen es genießen, jeden Tag. Und wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch einfach. Wir sind ja für euch da.
Sehr schön. Liebe Tanja, wir kommen auch so langsam zum Ende des Interviews. Ich würde mich schon mal verabschieden von dir. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, für all das, was du mit uns geteilt hast. Also auch ganz, ganz wertvoll. Und ich würde mich natürlich auch von Herzen freuen, wenn jeder dann eben auch auf bei deinem Profil vorbeischaut, dir ein paar Likes da lässt, dann vor allem auch, um dir natürlich auch in Kontakt zu treten. Alles, was du jetzt noch ja auf dem Weg mitgeben möchtest oder wo du jetzt auch sagen möchtest, wenn jetzt gerade eine Frau gerade ganz frisch die Diagnose bekommen hat, was dann deine Worte sind, das darfst du jetzt von Herzen tun. Ich danke dir, dass du hier warst. Ich verabschiede mich schon mal und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Natürlich auch alles, alles Gute für die Zukunft und mach unbedingt genauso weiter.
Vielen Dank, liebe Kendra, und wie gesagt, ich kann nur sagen, meldet euch. Ich habe immer ein offenes Ohr für euch.
Ihr Lieben, wenn das nicht ein ganz wunderschönes Interview war mit einem ganz tollen Expertenwissen oder Fachwissen auch von einer PTA, dann weiß ich es aber auch nicht. Also schau unbedingt bei Tanja auf ihrem Instagram-Kanal vorbei. Sie begleitet dich dann eben auch, wenn du zum Beispiel das Thema Ängste hast, Depressionen, Panikattacken. Also wie geht es dir gerade mit einer Brustkrebsdiagnose? Was erwartet dich, dass sie dich dahingehend begleitet, ob es jetzt eben in einem Erstgespräch ist oder ob sie dich auch komplett begleitet in dem Allround-Paket, so wie sie das eben auch sagt, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ich glaube, jeder von uns konnte da ganz viel raus erzählen oder ganz viel rausziehen. Wir haben über das Thema Antihormontherapie gesprochen, wie du schon gestärkt reingehen kannst in eine Chemotherapie, welches Tanjas Tipps vor allem auch sind, wie sie da durchgegangen ist, was das Thema Mindset auch ist, was ja auch ein absolutes Herzensthema von mir ist. Und ja, dass sie das Leben genießt, und das wünsche ich mir natürlich auch für dich, dass du weiterhin das Leben genießt. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, Krebs als zweite Chance, und natürlich auch ja, mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes gibst, bei Spotify, bei YouTube, wenn du es überall auch mit der Welt teilst. Denn nur dann können wir gemeinsam wachsen, denn nur dann kann eben auch der Podcast größer werden. Das ist meine Vision. So wie Tanja es eben auch sagt, es muss keiner alleine sein, keine Frau muss alleine sein mit dem Thema Krebs. Ich erweitere es noch und sage, nicht nur die Frauen mit einer Brustkrebsdiagnose, sondern natürlich jeder Mensch sollte nicht alleine sein, wenn es um eine Krebsdiagnose geht. In diesem Sinne wünsche ich dir eine fantastische Woche. Wie immer, bleib gesund. Ich freue mich sehr, wen ich hier als nächstes sitzen habe. Ich habe ganz, ganz tolle Interviewgäste die nächsten Wochen und Monate mir eingeladen. Also in diesem Sinne, hab eine fantastische Zeit bis dahin und alles, alles Liebe.